Herzlich willkommen back on track. Heute mit einem Thema, was ziemlich frustrierend sein kann, nämlich mit dem Thema Stagnieren und warum du trotz harter Arbeit, trotz schweißtreibenden Trainingseinheiten, trotz der Tatsache, dass du auf deine Ernährung achtest, in deiner Entwicklung stagnierst. Und was dann natürlich auch, das ist ja dann mein Job des Tages, was dein Nervensystem damit zu tun hat. Und heute möchte ich dir drei Überlegungen mit an die Hand geben, anhand der du mal schauen kannst, ob einer dieser Überlegungen oder einer dieser Tipps dir helfen kann, dieses Plateau zu überwinden. Weil ich, wie gesagt, selber weiß auch, wie frustrierend das sein kann, wenn man macht und macht und macht und man weiß, ab einem gewissen Level ist halt nicht mehr so ein großer Entwicklungssprung da, dann werden die Schritte der Entwicklung immer kleiner, aber es sollte sie ja trotzdem geben. Dementsprechend, wenn du noch nicht mit einem Zettel und einem Stift bewaffnet bist, dann mach das, außer du bist in einer Situation, in der das unmöglich ist, wie zum Beispiel im Auto. Aber dann rate ich dir auf jeden Fall später ein paar Notizen zu machen. Genau, lass uns in die Folge rein starten und ich wünsche dir wie immer nervenstarke Erkenntnisse und viel Spaß. Abgesehen von Verletzungen ist, glaube ich, die zweitfrustrierendste Sache für einen Sportler, wenn man merkt, hey, ich komme aktuell einfach nicht. Ich gebe mir Mühe, ich mache und tue und ich investiere und ich schaue vielleicht auch mal über meinen eigenen Tellerrand in anderen Gyms oder hole mir von anderen Podcasts oder von anderen Trainern Inspiration. Da gibt es ja mittlerweile einen sehr vielfältigen Markt. Und trotzdem merkst du, hey, ich arbeite zwar hart, aber ich stagniere und die Fortschritte, die ich mir gewünscht habe oder die ich mir auch gewünscht hätte, die kommen einfach nicht. Und irgendwie habe ich das Gefühl, die ganze Zeit auf der Stelle zu treten. Vielleicht kennst du das Modell der Superkompensation. Das ist ein sehr bekanntes Modell, was quasi das passende Maß an Reiz und Erholung für Wachstum und Entwicklung repräsentiert. Also das Modell der Superkompensation sagt quasi, wenn du die richtige Relation von Reiz und Erholung hast, ist Wachstum möglich oder stetiges Wachstum möglich. Und hier liegt auch so ein bisschen der Fehler am System, denn diese Entwicklung kann nicht unendlich weitergehen. Und dieses Modell der Superkompensation geht halt davon aus, dass der Weg immer weiter nach oben geht, je perfektionierter man diese Balance zwischen Reiz und Erholung hat, was prinzipiell ja schon mal eine gute Denkweise und eine gute Herangehensweise ist, aber wir sind halt auch nach oben hin irgendwann limitiert, dass man sagen muss, okay, ich kann jetzt aus dir keinen Superhuman machen, aber man kann an kleinen Stellschrauben immer noch drehen, um gewisse Techniken, gewisse Skills, Fähigkeiten, mentale Fähigkeiten auch dementsprechend zu optimieren. Also wenn dir das Modell der Superkompensation nicht sagt, dann schau dir da gerne im Internet mal die passende Grafik zu an. Da siehst du wirklich so dieses stetige Wachstum. Es geht immer nur nach oben, ne, was auch so ein bisschen fernab der Realität ist, weil es geht einfach nicht immer nur gerade nach vorne. Und es gibt halt diese Progression, diese Weiterentwicklung nicht nur nach oben, sondern wir machen manchmal im Leben und auch im sportlichen Leben ein paar Rückschritte und lernen dann daraus, passen gewisse Dinge wieder an. Ne? Wir sind ja als Mensch unglaublich flexibel in unserer Anpassungsweise, in unserer Entwicklung. Da kann man auf jeden Fall nicht immer sagen, okay, es geht immer nur steil nach oben. Am Anfang eines jeweiligen Sports oder Trainings mag das durchaus schnell gehen, ne? Also dass Leute, die gerade mit irgendeinem Sport anfangen, merken, boah, ich mache total schnell, total viele Fortschritte und das vielleicht auch über einen längeren Zeitraum, je nachdem, wie man dann auch den längeren Zeitraum definiert. Aber nicht, wenn man irgendwann ein gewisses Level und eine gewisse Erfahrungsstufe im Training auch erreicht hat. Je erfahrener und trainierter du bist, desto gezielter müssen auch diese Stellschrauben ermittelt und auftrainiert werden. Da geht es nicht nur darum, klassische Übungen zu machen, die dich bis zu einem gewissen Punkt ja auch definitiv gebracht haben, ne, und an der Stelle ja auch nicht falsch waren, so wie du es gemacht hast. Aber je höher das Niveau, desto kleiner werden die Details, auf die man achten sollte. Und die erste Überlegung, die ich an der Stelle mit dir teilen möchte, ist: zu viel Reiz und zu wenig Raum für Adaption bzw. für Anpassung. Planst du deine Trainingseinheiten nach deinem Energielevel? Wie sorgst du dafür, dass du ausreichend Energie hast? Und Energie ist ja auch so ein Basic-Thema eigentlich und kommt in meinen Podcast-Folgen ziemlich häufig vor. Das ist schon fast so, weil ich ja auch jedes Mal dieses Input-, Interpretations- und Output-Modell kommuniziere, wo viele vielleicht schon mit den Augen rollen und sagen, oh Lara, nicht schon wieder, das hatten wir jetzt schon 7 Millionen Mal, aber es ist auch 7 Millionen Mal so wichtig, dass ich es kommunizieren muss. Und genauso ist es mit der Energie tatsächlich auch. Es ist cool, wenn du eine Trainingswoche planst und sagst, dann mache ich das, dann mache ich das, dann ist das dran. Das gibt dir natürlich auch Orientierung und quasi einen roten Faden. Aber der Körper hat ja in deinem Alltag noch andere Dinge zu tun, als nur zu trainieren. Und ohne Energie im Training hat das Nervensystem auch keine Ressourcen, diese Reize, die du setzt, von denen du ja möchtest, dass sie sich langfristig integrieren, auch irgendwie ansatzweise nur so umzusetzen, wie du es gerne hättest. Und Energie gewinnst du zum einen durch deine Ernährung und zum anderen durch Sauerstoff, also durch deine Atmung. Und Atmung ist ja auch ein Thema für sich. Da kann man ja auch stundenlang drüber sprechen. Gewisse Atemtechniken aktivieren gewisse Hirnareale oder wirken eher sympathisch, also aktivierend, oder teilweise auch parasympathisch, dann eher so entspannt. Aber generell muss dein Körper in Form von Ernährung, also in Form von Glukose oder Ketonen, in der Lage sein, die Reize, wie gesagt, die du ihm gibst, dann dementsprechend auch anzupassen und dementsprechend auch ja umzusetzen und langfristig zu integrieren. Kommen wir mal zu der Atmung wieder zurück. Bei durchschnittlich 20.000 bis 24.000 Atemzügen, die du durchschnittlich am Tag machst, kann man sich jetzt mal überlegen, okay, Atmung ist ein muskulär geführter Prozess, sind Muskeln daran beteiligt, dass ich atme. Auf der einen Seite ist Atmung natürlich autonom, passiert ohne, dass wir bewusst darüber nachdenken, aber unsere Atemhilfsmuskulatur hilft uns natürlich dabei, diesen Ein- und Ausatemprozess dann dementsprechend auch zu führen. Und jetzt gehen wir von 20.000 bis 24.000 Atemzügen am Tag aus, die ja oberflächlich gesprochen nichts anderes sind als Wiederholungen. Und jetzt stell dir mal, wir gehen mal bei von 20.000 aus, du machst 20.000 Wiederholungen am Tag und von diesen 20.000 Wiederholungen sind aber nur, 13.000, wieder einfach eine fiktive Zahl, 13.000 Wiederholungen sind gut, die helfen dir. Und 7.000 Wiederholungen sind eher ja so semi-gut, stressen dein Nervensystem und sorgen dafür, dass du deine Leistungsfähigkeit nicht optimal abrufen kannst. Wie gesagt, das ist jetzt einfach nur eine fiktive Zahl. Man wird nie sagen können, wie viele Atemzüge am Tag jetzt wirklich dafür verantwortlich sind, aber einfach, dass du eine Relation hast. Wenn du jetzt wüsstest, du machst 7.000 falsche Wiederholungen, würdest du bei der Atmung vielleicht sagen, ja okay, aber über die Hälfte mache ich ja noch gut. Und wenn man das jetzt auf sein eigenes Training übertragen würde, würde niemand, also niemand, der klar im Kopf ist und die Synapsen richtig verschaltet sind, würde sagen, okay, wenn ich 20.000 Kniebeugen mache, ist mir egal, ob ich 7.000 davon falsch mache. Das würde nicht passieren. Das heißt, du legst den Fokus bei Wiederholungen ja auch auf Qualität. Es kommt nicht darauf an, wie viele Wiederholungen ich mache, sondern es kommt darauf an, wie qualitativ hochwertig diese Wiederholungen sind. Ich habe ja immer diesen Slogan, vielleicht hast du das T-Shirt von mir schon gesehen, was bei uns im Gym bei Green Grappler sehr bekannt ist, sage ich mal. Da steht drauf, Bewegungsqualität sieht gut aus. Das ist ein Spruch, den schreie ich wirklich immer bei den Athletiktrainingseinheiten, wenn es angemessen ist. Der kommt nicht jedes Mal vor. Aber wenn mir auffällt, dass die Bewegungsqualität gut aussieht, ist es mir ehrlich gesagt egal, wie viele Wiederholungen du in dem Intervall, den ich vorgebe, schaffst, sondern einfach zu wissen, hey, du machst qualitativ gute Bewegungen, die dir und deinem Nervensystem gut tun. Und das sollte bei der Atmung definitiv auch der Fall sein. Das heißt, wenn du zu viel Input in dein Nervensystem reinhaust und keinen Platz für diese Anpassung hast, musst du dafür sorgen, dass die Parameter, wie in unserer ersten Überlegung, Energie, gewährleistet sind. Was kann man jetzt im Punkto Atmung tatsächlich beachten? Du kannst zum Beispiel den sogenannten Bolt Score testen. Kennt man vielleicht auch nachher, wenn man es trainiert, als Air-Hunger-Training, Luftnottraining. Aber der Bolt-Score sagt quasi aus, wann deine CO2-Rezeptoren aktiv werden beziehungsweise wie sensibel diese sind. Und das kannst du ganz einfach mal testen, wenn du dir dein Handy dazu nimmst, die Stoppuhr aktivierst, einmal tief durch die Nase einatmest, tief durch die Nase wieder ausatmest und sobald der ganze Sauerstoff aus der Nase rausgeatmet ist, hältst du die Luft einmal an, startest deine Stoppuhr und stoppst sie erst wieder, wenn der Atemreflex wiederkommt. Und das ist eine wichtige Info. Es geht nicht darum, dass du so lange wie möglich die Luft anhältst, sondern dass du einfach mal schaust, wann kommt der Reflex zum Atmen wieder. Und glaub mir, das spürst du. Du bekommst quasi so einen, ja, wie soll ich das sagen, so einen unterbewussten Seitenhieb von deinem Nervensystem, was dir sagt, hey, atme mal bitte wieder. Ich könnte theoretisch noch länger die Luft anhalten, aber ich hätte gerne wieder Sauerstoff. Und wenn das passiert, dann stoppst du deine Stoppuhr und guckst mal drauf, welche Zeit dein Nervensystem ja, zurücklegen kann oder wie lange es dein Nervensystem schafft, mit dem vorhandenen Sauerstoff auszukommen, ohne dass diese CO2-Rezeptoren aktiv werden. Und das ist teilweise sehr erschreckend. Es gibt Kampfsportler oder generell Menschen, die ich kenne, mit denen ich den Test gemacht habe. Da geht nichts über 5 oder 10 Sekunden. Und der Normwert, wo man sagt, hey, da müsste ein normal trainierter Mensch, gesunder Mensch sein, liegt bei 40 Sekunden. Ne? Also da hast du für dich schon mal so eine Relation, wo stehe ich gerade und wie gut ist denn meine CO2-Sensitivität? Schlägt mein Nervensystem sofort Alarm, wenn mal kein neuer Sauerstoff reinkommt und ich irgendwie neu mit Sauerstoff versorgt werde? Oder schaffe ich es, einen wirklich längeren Zeitraum damit auszukommen? Das wäre so eine Überlegung. Die zweite Überlegung ist dann zu schauen, wie dein Atemmuster ist, dein arrhythmisches Atemmuster. Das heißt, wie gleichmäßig heben und senken sich deine Rippenbögen. Das kann sich durch Verletzungen verändern, das kann sich durch Krankheiten verändern, das kann sich aber auch durch einfach die, ja, durch die Atemökonomie, die du hast, verändern. Und wenn du das für dich mal rausfinden möchtest, dann nimmst du deine Hände mal seitlich an deinen Rippenbogen, die Finger zeigen nach vorne zu den Rippen und der Daumen zeigt nach hinten zu der Wirbelsäule. Dann stellst du dich aufrecht hin. Atmest tief durch die Nase ein und aus und ich mache die Augen, wenn ich das teste oder wenn ich das bei mir selber mache, immer gerne zu. Einfach deswegen, weil ich das Gefühl habe, dann viel mehr wahrzunehmen und viel mehr in dem Moment zu sein. Du kannst die Augen aber tatsächlich auch auflassen. Das ist an der Stelle nicht kriegsentscheidend. Und dann atmest du mal tief durch die Nase ein und aus, hebst den Rippenbogen quasi wie so ein Luftballon nach außen, das wollte ich sagen. Und wenn du durch die Nase ausatmest, den Rippenbogen einmal wieder senken, als wenn aus einem Luftballon Luft wieder rausgeht. Und dann schaust du dir mal an, arbeitet ein Rippenbogen vielleicht besser als der andere? Und mit besser meine ich, ist der schneller in der Bewegung, ist der koordinierter in der Bewegung? Und auch das gibt dir und mir im Screening einen Hinweis, okay, da könnten wir an der Atemökonomie definitiv noch arbeiten. Ne? Um so zwei Beispiele mal zu nennen, wie man sein Energielevel wirklich ja, auftrainieren kann und was bei der Atmung zwei wichtige Faktoren sind. Da gibt es noch ein paar andere, ne? Aber es ist ja keine Folge über die Atmung, nur dass du weißt, was man mit der Atmung alles testen und vor allen Dingen auch alles rausholen kann. Und eine Studie hat tatsächlich ergeben, dass du durch deine Nasenatmung, also wenn du durch die Nase atmest, circa 37% weniger Schadstoffe aufnimmst. Ich meine, das ist kein Geheimnis, dass durch die Nase atmen gesünder ist als durch den Mund. Man sagt ja auch so schön, so salopp, durch die Nase atmen oder mit der Nase atmen, mit dem Mund essen. Es ist aber auch in gewissen Situationen hilfreicher, durch den Mund zu atmen. Das soll jetzt hier nicht pauschalisiert werden und nicht jeder muss jetzt immer irgendwie durch die Nase atmen und alles andere vergessen. Es gibt Situationen, vor allen Dingen auch unter High-Performance-Belastungen, wie in einem Wettkampf, wo man durchaus durch den Mund atmen sollte. Aber generell ist die Nasenatmung im Alltag, wenn du spazieren gehst oder auch bei Trainingseinheiten, wo sich einige Athleten den Mund tatsächlich dann auch zukleben, ziemlich hilfreich, um in dem Fall die 37% weniger Schadstoffe aufzunehmen. Und ich glaube, ich muss an der Stelle nicht sagen, dass es besser ist, weniger Schadstoffe im Körper zu haben, die man durch seine Atmung regulieren kann, wo die kleinen, feinen Härchen in unserer Nase auch immer noch ganz viel abfangen und wo man dann auch dementsprechend den Platz für Anpassung auch ja, optimieren kann, dass einfach viel mehr nachher im Nervensystem dann auch hängen bleibt. Überlegung 2, die ich mit dir teilen möchte, ist, dass dein Nervensystem mit anderen Aufgaben oder anderen Schwerpunkten unterbewusst beschäftigt ist. Das heißt, du kannst dich mal Folgendes fragen: Trainierst du trotz Schmerzen, Bewegungseinschränkungen oder unter mentalen Belastungen? Heißt für dich konkret, dein Nervensystem hat gerade ganz andere Prioritäten und nur weil du sie ignorieren willst, sitzt dein Nervensystem immer noch am längeren Hebel. Ich weiß, dass man in gewissen Trainingsabschnitten gewisse Schmerzen und Bewegungseinschränkungen ignorieren muss, weil man halt sein Training durchziehen muss, weil man sagt, das ist jetzt gar nicht so schlimm, ne, wenn der Daumen angebrochen ist oder wenn das Knie wehtut und man sich trotzdem noch einigermaßen bewegen kann. Ne, das heißt doch nicht, dass du jetzt komplett mit dem Training aufhören sollst. Ich will dir damit nur auf den Weg geben, dass du die erste Entscheidung für Bewegung an sich ja auch nicht bewusst triffst. Ne, da kommen wir wieder zu dem Input-Interpretation-Output-Modell zurück. Du entscheidest nicht bewusst, wie die Qualität deiner Bewegung ist. Das legen unterbewusst Instanzen schon weit vorher fest und geben den bewussten Arealen dann zum Schluss quasi die Rückmeldung, okay, so und so soll es aussehen. Und nur weil du für dich selber beschließt, ach, das ist jetzt gar nicht so wichtig, das Knie tut mir schon seit 5 Monaten weh, heißt es nicht, dass dein Nervensystem diesen Schwerpunkt nicht als relevant ansieht. Du musst jetzt nicht jeden kleinen Kikifax auftrainieren, ne? Wenn der Fingernagel abgebrochen ist, gib mir jetzt nicht die Schuld und sag, ich möchte erstmal, dass der Fingernagel nachwächst, ne? Also so Kleinigkeiten. Aber wenn du dich selber mal hinterfragst und überlegst, trainiere ich trotz Schmerzen, die mich schon irgendwie belasten? Habe ich Bewegungseinschränkungen und schlussfolgernd daraus auch Bewegungen, die ich partout vermeide, weil ich Angst habe, dass sie schlimmer werden, weil ich Angst habe, dass ich mich da verletze oder auch mentale Belastungen? Das kann ja dann auch wirklich alles sein. Es kann was mit dem Sport zusammenhängen, das kann mit deinem Privatleben zusammenhängen. Gibt es Dinge, die dich gerade ja mental so beschäftigen, dass du dich eigentlich nicht ganz so aufs Training beschäftigen kannst, obwohl du es willst. Wie gesagt, nur weil du es willst, heißt es nicht, dass dein Unterbewusstsein dir grünes Licht gibt und dementsprechend die Trainings- und Bewegungsqualität dann auch so ansetzt, wie du es gerne hättest. Und diese zweite Überlegung solltest du wirklich nicht unterschätzen, weil dein Nervensystem am Ende die Entscheidung für Bewegungsumfang, für Bewegungsqualität, für Explosivkraft und für schmerzfreie Bewegungen trifft. Das heißt für dich bei Überlegung 2 mal genauer zu hinterfragen, gibt es da aktuell ein Thema? Gibt es da was, wo ich denke, dass mein Nervensystem mehr Priorität drauf legt als ich in meinem Bewusstsein? Und dann mal gezielt zu schauen, okay, wie kann ich meinem Nervensystem helfen, und mir am Ende des Tages damit helfen, dass diese ja unterbewussten und diese kleinen lodernden Feuerchen halt gelöscht werden, ne? Weil du solltest mit deinem Nervensystem zusammenarbeiten, nicht dagegen arbeiten. Das machen viele häufig, dann so kleine Kommunikationssignale zu überhören und auch mit Absicht zu überhören, weil man ja trainieren muss, weil man ja dieses und jenes, aber wie gesagt, dein Nervensystem sitzt immer noch am längeren Hebel. Und Überlegung Nummer 3 ist die Art und Weise deines Trainings. Und hier kann ich dir die letzte, nein, vorletzte Podcast-Folge, nee, gar nicht, jetzt rede ich da für einen Stuss, Podcast-Folge 66 war es, glaube ich. Das sollte ich mir vielleicht mal aufschreiben. Ich meine, es war 66. Wieso 3x10 dich im Cage nicht weiterbringt. Ne? Da bin ich auf gezieltes Krafttraining eingegangen, angefangen von der Art und Weise, wie du deinen Körper auf das Training vorbereitest, ne? Und das nicht nur physisch, bis hin zu deiner Übungsauswahl, bis hin zur Einleitung deiner Regenerationsphase, die auch schon direkt nach dem Training beginnt. Ne? Also Regeneration beginnt nicht dann, wenn du zu Hause bist und die Füße hochlegst, sobald deine Trainingseinheit abgeschlossen ist und schon in der Cooldown-Phase kann man dem Nervensystem oder kann das Nervensystem regenerative Maßnahmen einleiten. Ob man das dann mit beispielsweise Atemtechniken macht, ob man das mit Supplements macht, ob man das mit Massage oder was weiß ich nicht macht, aber Massage wäre ja dann noch erst später oder diesen Sensorik, ne, da gibt es ja super, super viel, aber Regeneration beginnt schon in der letzten Phase deines Trainings und ich bin ja wirklich so ein kleiner Perfektionist, der von Anfang bis Ende in der Trainingseinheit alles so haben möchte, wie es zu dem Nervensystem der jeweiligen Person passt. Und du hast gerade schon gemerkt, dass mehrere Faktoren dafür verantwortlich sind, ne? Das Aufwärmen. Die normalen Leute, ne? Also das ist keine Wertung jetzt, aber die normalen Leute, die kommen ja ins Gym, gehen dann auf ihren Crosstrainer, aufs Laufband, mobilisieren sich mit so einem Band 538 mal durch und dann geht's los. Ne? Und dann wird geballert und was weiß ich nicht und hier und da und dort. Und ich würde behaupten, dass bei 98% der Menschen das Nervensystem nicht so optimal vorbereitet ist, dass man wirklich auch das Beste aus der Trainingseinheit rausholen kann. Und zum Aufwärmen, sowohl physisch als auch mental, gehört mehr als rein Crosstrainer, Airbike, Laufband, kurz ein bisschen durchbewegen, durchmobilisieren. Da gehört eine ganze Menge mehr zu. Ne, da kommen wir auch wieder zurück auf das Thema Atmung. In fast jedem meiner Aufwärmprogramme, außer es passt halt nicht rein, ne, oder es wurde halt mit einem negativen Retest getestet, gibt es Atemübungen, es gibt Sensorik, es gibt gezielte Gelenkansteuerungen, auch immer mit dem Fokus, was brauche ich für die Trainingseinheit. Ne? Ich kann wirklich gezielt auf den Hauptteil einer Trainingseinheit das Nervensystem so vorbereiten, das sogenannte Priming, dass wir in der Peak-Phase, ne, in der Phase, wo ich Leistungsfähigkeit sehen will, wo ich Dynamik sehen will, wo ich Entscheidungsschnelligkeit sehen will, dass das Nervensystem auch in der Lage ist, das umzusetzen. Ne, weil sonst können wir uns den Mittelteil oder den nicht wichtigsten Teil, die Teile sind alle wichtig, aber den Hauptteil des Themas dann fast sogar sparen, weil das Nervensystem einfach nicht klarkommt. Deswegen angefangen mit der optimalen Vorbereitung bis dann hin zu der Übungsauswahl, die kommt für den jeweiligen Athleten. Warum kommt diese Übungsauswahl? Wie wird die Übung gestaltet? Worauf habe ich Rücksicht genommen? Ne? Das sollte eine Selbstverständlichkeit sein, dass man so Trainingseinheiten plant. Ich weiß aber, dass es nicht der Fall ist. Und dann, wie gesagt, auch mit der Einleitung deiner Regenerationsphase. Dem Nervensystem auch Zeit und Raum, da sind wir wieder beim Thema, zu geben, das, was gerade aktiviert wurde, das, was gerade trainiert wurde, dementsprechend auch zu adaptieren. Das geht natürlich auch über Wiederholungen, geht natürlich auch nur über Wiederholungen. Das sagt der Name ja schon, Neuroathletik-Training ist immer noch ein Training. Nur weil man merkt, dass man auf einmal in einem Retest besser wird, muss das Nervensystem trotzdem diese synaptischen Verbindungen oder diese Informationen oder diese Reize adaptieren. Und das passiert nicht bei einmal. Ne? Unser Mentor Yassin, der hat letztens in einem Seminar auch so schön gesagt, wenn du eine Sprache lernen willst, dann liest du dir das auch nicht nur einmal durch und kannst sie dann perfekt sprechen. Das ist beim Nervensystem genauso. Du musst dem Nervensystem immer und immer wieder diesen optimalen Reiz geben, um am Ende des Tages und im weiteren Verlauf deiner Karriere und deiner Trainingsplanung dann auch was davon zu haben. Ich habe dir mal ein paar Fragen aufgeschrieben, die du dir jetzt quasi zusammenfassend in der Folge einmal stellen solltest. Und dann habe ich dir direkt nochmal unten angefügt, was du jetzt auch direkt tun kannst. Also, dass du jetzt auch schon direkt quasi in die Umsetzung und in die Handlung gehen kannst. Und Frage Nummer 1, die du dir stellen solltest: Atme ich vermehrt durch die Nase oder durch den Mund? Wechselt die Atmung im Laufe der Trainingseinheit, zum Beispiel wenn es belastender wird? Habe ich generell Auffälligkeiten bei meiner Atmung entdeckt, zum Beispiel vermehrte Atemnot oder flache Atmung? Liefert mir meine Ernährung Energie oder raubt sie mir welche? Ignoriere ich gerade Themen, die notwendig wären zu behandeln und zu trainieren? Da kommen wir wieder auf das Thema Schmerzen, Bewegungseinschränkungen und so weiter zurück. Und wie gestalte ich meine Trainingseinheiten? Und damit meine ich, wie sieht so ein Training von dir aus? Wie machst du dich warm? Was ist der Hauptteil? Richtet sich das Aufwärmen nach dem Hauptteil oder machst du einfach irgendwas? Hinterfrag das an der Stelle mal. Und was du direkt tun kannst, ohne 1:1 Hilfe, also ohne ins Personal Training zu kommen, erstmal rein subjektiv, schau dir mal genauer an, wann du was isst und wie deine Einheiten danach laufen. Versuch mal bei deinen Trainingseinheiten primär durch die Nase zu atmen. Das hatte ich auch gerade schon gesagt. Es gibt Athleten, die sich den Mund während der Einheit zutapen, mit so einem kleinen Streifen. Ich rate dir nicht, so einen dicken Batzen über die Lippen zu ziehen und es danach abzuziehen. Also deine Lippen sind sehr empfindlich und sehr sensibel. Und wenn du da so eine dicke Tape-Pappe drüber klebst, reißt du dir die ganzen Lippen auf. Es reicht wirklich so ein kleiner Streifen, der dich quasi immer wieder daran erinnert, den Mund geschlossen zu halten. Aber an der Stelle kann ich schon mal sagen, Achtung, Anstrengungsgefahr. Es ist brutal anstrengend, wenn man sich mal nur darauf konzentriert, durch die Nase zu atmen während der Trainingseinheiten. Aber empfehlenswert, das mal auszuprobieren. Anstatt nur von deinem Körper zu fordern, schau dir mal genauer an, was er abseits davon braucht und kümmere dich um deine Verletzungen und um deine Bewegungseinschränkungen. Das hatten wir gerade in Punkt Nummer 2. Kümmere dich um deine kleinen Feuerchen, kümmere dich darum, was das Nervensystem unterbewusst auch als Gefahrenherde identifiziert und womit dein Nervensystem womöglich gerade beschäftigt sein könnte. Jetzt gibt es natürlich noch einen Unterschied. Was kann ich ohne 1:1 Hilfe machen und was kannst du mit 1:1 Hilfe machen, also mit Personal Training? Wir können gezielt ermitteln und testen, wo deine Atmung noch ausbaufähig ist und wo wir noch Potenzial haben. Wir helfen deinem Nervensystem, Verletzungen nicht mehr als Blockade zu sehen, sondern als Teil des Ganzen und auch als keine Bedrohung für deine Performance. Und wir strukturieren einen Trainingsplan von Anfang bis Ende so durch, dass er auf dein Nervensystem abgestimmt ist. Das kann ich auch nur in einer 1:1 Trainingseinheit gewährleisten, weil alles andere auch nicht meinen Ansprüchen auf Qualität oder meinen Ansprüchen genügt, die ich an die Qualität meiner Trainingseinheiten habe. Ich gebe euch hier oder dir in dem Fall schon immer super viel mit, aber ich kenne dich nicht, ich kenne deine Gegebenheiten nicht, ich kenne deine Verletzungshistorie nicht, ich kenne dich als Mensch ja nicht. Ich kann dir nur immer so Impulse geben, Gedankenanstöße geben, aber wenn es dann wirklich um die Wurst geht, könnte man sagen, ist eine 1:1 Trainingseinheit, ein Coaching, eine Anamnese oder eine Leistungsdiagnostik einfach das Sinnvollste. Und was mir zum Schluss bei der Folge jetzt noch wichtig ist zu sagen, ist, dass du dich immer verbessern kannst und du kannst dich auch immer verändern. Das kann dein Gehirn tatsächlich bis ins hohe Alter und du kannst doch immer wieder neue Sachen erlernen. Man sagt ja immer, ich bin zu alt dafür, ich lerne das nicht mehr. Das ist totaler Quatsch. Es gibt mittlerweile genug Belege und Beweise dafür, dass das Gehirn sich bis ins hohe Alter verändern kann und auch immer wieder neue Dinge lernen kann. Die Veränderungen sind zwar kleiner und teilweise noch unauffälliger als bei Menschen, die jetzt zum Beispiel bei Null anfangen, ne, oder die gerade was Neues lernen, aber sie sind bei keinem von uns gezielt ausgeschlossen. Es bedarf am Ende nur einer gezielten Herangehensweise und der Frage, wieso dein Körper gerade keine Veränderung zulässt. Ne, es ist immer die Bullet-Point-Frage quasi, warum? Warum lässt mein Körper gerade keine Veränderung zu? Er kann es. Ne? Dein Körper ist durchaus in der Lage, sich an so viele Situationen etc. anzupassen. Und auf der Suche nach dem Warum hoffe ich, dass du in dem Podcast Impulse bekommst. Und wenn du nochmal gezielte Unterstützung haben möchtest, dann sag mir an der Stelle gerne Bescheid und dann gehen wir beide das Thema an. Genau. Das war's mit Folge 72, warum du trotz harter Arbeit stagnierst und was dein Nervensystem damit zu tun hat. Wie du gemerkt hast, sehr viel. Jetzt geht's wieder darum, die Sachen umzusetzen, wenn du davon betroffen bist, die Sachen zu tun, nicht nur zu hören, sondern wirklich in die Trainingspraxis umzusetzen. Und dabei wünsche ich dir viel Erfolg, ganz viel Spaß auch. Es macht Bock, sich mit dem eigenen Körper und dem eigenen Nervensystem zu beschäftigen. Gibt für mich keine schönere Sache, als wirklich so die Connection zu sich selber zu finden, sowohl im physischen als auch im mentalen Bereich. Und irgendwann auch so auf dem Schaukelstuhl zu sitzen und zu wissen, ey, ich habe das Beste aus mir rausgeholt und ich bereue keine Entscheidung, die ich für mich getroffen habe. Ich glaube, das ist wirklich so die Definition von Seelenfrieden. Genau, wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin halt die Ohren steif, bleib nervenstark und ich freue mich, dass wir nächste Woche weiter über ein cooles Thema quatschen werden. In diesem Sinne, mach's gut!